Da saß ich in der Kirche bei dieser Trauerfeier und das hat wahnsinnig was mit mir gemacht. Und dann gab es eben einen Vorfall, der ein paar Monate später war, dass der ehemalige Lebensgefährte meiner Schwester, Markus Mattes, dass der in Afghanistan gefallen ist. Der ist damals mit dem Fuchspanzer, mit dem er unterwegs war, über eine Tretmine gefallen. Ich kam einmal aus einer großen Pause zu mir in den Klassenraum und da war mit fettem Edding über mein Heft darüber geschrieben, Zivilversager. Also das war etwas Unanständiges für manche, nicht zur Bundeswehr zu gehen. Und ich habe auch Klassenkameraden gehabt, die mir dann vertraulich durchaus erzählt haben, sie hätten sich auch vorstellen können, Zivildienst zu leisten, aber dann wären sie zu Hause rausgeflogen.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie noch heute nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Lars Klingbeil. Er ist der Einzige, der sich am Tag der Wahl in jedem Fall freuen kann. Egal, wie die SPD abschneidet. Er feiert. Er hat nämlich am 23. Februar Geburtstag und wird 47 Jahre alt. Geboren ist er in Niedersachsen. Sein Weg ist ein klassischer sozialdemokratischer Aufstieg. Erst bei den Jusos, später Generalsekretär und jetzt Parteichef. Der berühmte Satz, wer 20 ist und nicht links, hat kein Herz und wer 40 ist und immer noch stramm links, hat keinen Verstand, der gilt ein bisschen auch für Lars Klingbeil. Er war früher beim linken Parteiflügel der SPD zu Hause. Heute gehört er eher zu den konservativeren Sozis. Die politische Konkurrenz findet ihn trotzdem so gefährlich, dass sie ihm schon einen eigenen Hashtag im Netz gewidmet hat. Klingbeilisierung. Schön, Herr Klingbeil, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Klingbeil, was war Ihre schwerste politische Entscheidung?
Also ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, schon viele schwierige Entscheidungen treffen müssen. Aber das, was mir sofort in den Kopf kommt, ist eine Entscheidung, die ich damals fast noch neu im Parlament zu treffen hatte, als die Frage anstand, ob aus meiner Heimatstadt Munster 2000 Soldaten nach Afghanistan gehen. Und das in einer Zeit, als dieser Einsatz viele Menschenleben auch gefordert hat. Und ich wusste, ich trage direkt Verantwortung für Nachbarn, Freunde, Menschen, die ich kenne. Das hat mich damals sehr aufgewühlt.
Das war 2011 und nahegegangen ist es Ihnen, weil Sie die Soldaten, die dort in den gefährlichen Einsatz geschickt wurden, persönlich kannten?
Genau, ich bin in Munster geboren, also ich bin in Soltau geboren, im Krankenhaus, aber in Munster aufgewachsen, habe da mein Abitur gemacht, lebe da auch immer noch, bin da jede freie Minute. Und mein Papa ist Berufssoldat in Munster gewesen, also ist jetzt im Ruhestand, aber dadurch auch eine ganz enge Verbindung zur Bundeswehr. Und Munster ist der drittgrößte Bundeswehrstandort, der größte Heeresstandort der Republik und da wächst man mit der Bundeswehr auf. Und das heißt, jeder, der da lebt, hat irgendwie was mit der Bundeswehr zu tun. Und wenn 2000 Soldaten aus Munster nach Afghanistan gehen, dann ist es eben so, dass, nochmal, das sind Leute aus dem Sportverein, die man kennt, das sind Väter von Klassenkameraden, das sind Nachbarn, ja, also man wusste, dass es nicht eine Nummer ist an Soldaten, also eine Anzahl an Soldaten, die man da hinschickt, sondern im Zweifelsfall kannte man auch viele von denen. Und das war ja direkt auch die Phase, wo es eben das Karfreitagsgefecht gab, wo es andere schwere Vorfälle gab mit gefallenen Soldaten. Und ich wusste, dass ich meine Hand jetzt dafür heben muss oder eben nicht hebe oder meine Karte dafür einwerfe oder nicht einwerfe, ob die jetzt alle nach Afghanistan gehen. Und ich wusste, dass es Konsequenzen haben kann.
Sie haben das Karfreitagsgefecht angesprochen. Da sind drei deutsche Bundeswehrsoldaten verstorben. Kannten Sie diese drei Soldaten?
Nein, die kannte ich nicht. Aber ich muss dazu sagen, dass, also mein Wahlkreis ist ja der Heidekreis und die Hälfte des Landkreises Rothenburg und die Kaserne in Seedorf, wo die Soldaten herkamen, die beim Karfreitagsgefecht gefallen sind, waren alle aus der Seedorfer Kaserne, also mein Betreuungswahlkreis. Auch da kannte ich Soldaten, diese drei kannte ich nicht, aber das war dann, ich meine, ich bin 2009 ins Parlament gekommen und das war im April 2010. Also da saß ich in der Kirche bei dieser Trauerfeier und das hat wahnsinnig was mit mir gemacht. Und dann gab es eben einen Vorfall, der ein paar Monate später war, das im Mai 2011 der ehemalige Lebensgefährte meiner Schwester, Markus Mattes, dass der in Afghanistan gefallen ist. Der ist damals mit dem Fuchspanzer, mit dem er unterwegs war, über eine Tretmine gefallen. Also er war damals nicht mehr mit meiner Schwester liiert, aber die beiden waren lange zusammen. Ich kannte ihn also gut, ich hatte das Gesicht, ich habe ihn zigmal gesehen, natürlich auch in der Familie. Und er fuhr über diesen, über diese Mine und kam sofort dann ums Leben. Und auch da war die Trauerfeier in Hannover, bei der ich dann war. Und das war der persönliche Bezug. Und das war wenige Wochen. Ich glaube, es war im Mai 2011. Und im Juni stand eben die Entscheidung mit dem Mandat für die Munsteraner Soldaten an. Und das hat wahnsinnig viel mit mir gemacht.
Bevor Sie sagen, zu welcher Entscheidung Sie sich durchgerungen haben, dann im Parlament, erzählen Sie doch ein bisschen, wie es ist, so um der Kaserne rum aufzuwachsen. Der Vater ist Berufssoldat. Was macht das mit einer Familie? Wie findet das die Mutter? Und wie kann man sich das vorstellen? Sie waren dann mit anderen Soldatenkindern befreundet und haben Krieg gespielt? Oder wie ist das in der Kaserne da?
Nee, das nicht. Also mein Vater war fast immer am Standort Munster stationiert. Also Unteroffizier, hat sich bewusst auch damals für diese Laufbahn entschieden. Aber es war zum Beispiel so, dass alle vier Jahre eigentlich mein Freundeskreis einmal durchgewechselt war. Ja, also es sind viele Soldatenkinder kennen das. Man hat 11, 12 Orte, an denen man vielleicht lebt, bis der Vater in den Ruhestand geht. Und also von der Freundin über die besten Freunde wechselte alle 3, 4 Jahre doch mal so der Freundeskreis komplett einmal durch, weil die Offizierskinder dann weitergezogen sind. Heute ist das ja teilweise auch nicht mehr so. Heute bleiben dann die Familien an einem Standort und der Vater pendelt. Aber damals war das ganz extrem und das hat die Stadt geprägt. Und ich meine, du hast halt, es sind so viele Sachen. Damals, Munster ist von großen Truppenübungsplätzen umgeben. Es ist damals noch über die Stadt rüber geschossen worden. Es gab dann auch Vorfälle, wo dann mal in Fehlschüsse in das Stadtgebiet reinging.
Ist dabei was passiert?
Also nein, es ist nie jemand umgekommen, aber es gab zum Beispiel einen Vorfall, wo in den Kindergarten der Militärkirche dann ein Fehlschuss, also auf den Kindergartenspielplatz. Das war auch der Grund dafür, dass dann nachher nicht mehr über das Stadtgebiet geschossen wurde. Aber das war eben so, dass da war der Kindergarten noch vormittags und nachmittags ist das passiert. Also da waren keine Kinder mehr im Kindergarten.
Was für ein Glück.
Was für ein Glück. Aber du wächst quasi auf mit der Uniform, ja. Du stehst im Supermarkt und hast vor und hinter dir einen Uniformträger. Es ist völlig normal, dass du sozusagen auf der Straße fährst und es fährt ein Panzer und das Nachtschießen gehörte mit dazu. Also wir hatten durchaus 2, 3 Nächte in der Woche, wo nachts auch geschossen wurde und ich weiß noch, wenn ich dann mal auch Freunde hatte aus anderen Städten, die standen dann manchmal nachts senkrecht im Bett und für uns war das normal als Munsteraner, dass eben da auch geschossen wird. Also das hat meine Jugend sehr stark geprägt, übrigens auch mein Verhältnis zur Bundeswehr sehr stark geprägt. Ich war da ja durchaus auch kritisch am Anfang und das hat sich dann in den Jahren gewandelt, aber die Bundeswehr war eben normal im Leben so und ich habe auch lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das nicht an jedem Ort der Republik so ist, dass die Bundeswehr selbstverständlich
ist. Sie dachten, das ist ein ganz normales Aufwachsen.
Das war ja meine Jugend, also meine Kindheit, meine Jugend, ja, also die Flecktarn gehörte mit dazu und und dann irgendwann kamst du weg von Munster und hast gemerkt, okay, es gibt Orte, an denen das gar nicht so der Fall ist.
Was lernt man im Umfeld einer Kaserne, was man nur dort lernen kann? Sind das Regeln? Sind das Verhaltensweisen? Ist das eine Gewöhnung an bestimmte Anblicke, an Stile?
Mir fällt jetzt so spontan nichts ein, wo ich sage, das lernt man draus. Aber natürlich ist es so, dass eine Stadt, wo man so viel Bundeswehr hat, und das war übrigens nicht nur Bundeswehr, sondern in den ersten Jahren war es auch ganz viel britische Armee. Also die sind dann nach Ende des Kalten Krieges gegangen. Wir hatten noch immer viele Amerikaner da, weil es ein großer NATO-Truppenübungsplatz ist, der in Munster angrenzt. Also viele Manöver. Ich weiß noch, da sind wir so als als Kinder immer hin zu den amerikanischen Soldaten und haben denen dann irgendwie Süßigkeiten gebracht und die haben uns dafür, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese Knicklichter, also die so Lichterdinger, die man einmal knickt und dann leuchten die sehr, sehr grell. Das war damals der Hit. Das hatten nur die amerikanischen Soldaten und wir haben uns dann immer echt gefreut, wenn die da waren und sind dahin als Kinder und das waren unsere Kumpels, die amerikanischen Soldaten.
Aber Sie haben denen Süßigkeiten gebracht. Ich frage deshalb, weil 1945 war es genau umgekehrt, dass die amerikanischen Soldaten den deutschen Jungs und Mädels
Ich glaube, die hätten uns die Knicklichter haben. Auch so gegeben, aber wir fanden das ganz gut, einen Deal mit denen zu machen. Ja, und damit wächst man auf. Ich kann jetzt nichts, also es wäre jetzt total vermessen zu sagen, du lernst da mehr Disziplin oder du lernst da mehr Gründlichkeit oder sonst was, das ist alles nicht so. Aber natürlich, nochmal, man hat ein ganz anderes Verhältnis zum Militärischen, als das vielleicht in anderen Orten der Welt ist. Und das lernt man dann nur an so einem Standort.
Ihr Vater war Berufssoldat oder ist in diesem Kontext für Sie sichtbar gewesen. Hat er Sie anders erzogen als andere Väter in den 80er Jahren?
Ich habe im Nachhinein schon gemerkt, dass es was sehr Besonderes war, weil mein Vater zum Beispiel nie Wert drauf gelegt hat, dass ich selbst zur Bundeswehr gehe. Also ich hatte in der Klasse, muss sagen, wir waren kein großes Gymnasium, aber zwei, ich glaube so von knapp 30, die verweigert haben, die nicht zur Bundeswehr gegangen sind, also ich und eine andere Person. Und das war schon teilweise heftig. Also ich weiß, ich kam einmal aus einer großen Pause zu mir in den Klassenraum und da war mit fettem Edding über meinen Hefte rübergeschrieben Zivilversager. Also das war etwas Unanständiges für manche, nicht zur Bundeswehr zu gehen. Und ich habe auch Klassenkameraden gehabt, die mir dann vertraulich durchaus erzählt haben, sie hätten sich auch vorstellen können, Zivildienst zu leisten, aber dann wären sie zu Hause rausgeflogen.
Aber Ihr Vater hat gesagt, okay.
Mein Vater war super entspannt. Also das auch im Nachhinein. Ich habe mich manchmal gefragt, ob er es gerne gesehen hätte, dass ich zur Bundeswehr gehe. Aber ich habe mit meinen Eltern sehr, sehr große Unterstützer meines Weges und die haben immer gewusst, der Junge weiß, was er will. Der will raus hier aus der Stadt, der will in die weite Welt und dann bin ich die 100 Kilometer bis nach Hannover gekommen. Aber ich habe mir meinen Zivildienstplatz selbst gesucht. Ich wollte nicht zur Bundeswehr. Ich hatte ein bisschen Überdruss auch von diesem System, was auf Hierarchien und Befehl und Gehorsam basierte.
Das sah man Ihnen auch an in der
genau,
Zeit.
Genau, ich war Sänger in einer Rockband, ich hatte ein Augenbrauen-Piercing, wobei das habe ich erst später bekommen, das habe ich während des Zivildienstes erst gehabt, dieses Augenbrauen-Piercing, aber längere Haare und habe durchaus zu denen gehört, die sehr links unterwegs waren auch, ja, und also das passte auch nicht mit mir und der Bundeswehr und das war dann in der Tat so ein Prozess, der ein paar Ereignisse brauchte, bis ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt meinen Frieden mit der Bundeswehr.
Und der Zivildienst war dann der Moment, als Sie den Kosmos-Kaserne verlassen haben. Bis dahin war das Ihr Leben und dann kam der Zivildienst.
Ja, also Kosmos-Kaserne, also ich habe ja nicht in der Kaserne, aber umringt von Kasernen gelebt. Ja, so und das war die Normalität und dann bist du in Hannover und da ist das Leben anders. Ja, das.
Und Zivildienst, weil Sie des ganzen Militärischen überdrüssig waren, so ein bisschen habe ich das so rausgehört.
Ja, ich hatte so Ereignisse, ne? Also glaube ich, so das Prägendste war, der Vater meiner ersten Freundin war Offizier. Und der fand das jetzt ganz furchtbar, dass seine Tochter, eine Offizierstochter mit einem Unteroffizierssohn, der auch noch links ist und Sänger in der Rockband und sitzen geblieben ist in der 9. Klasse. Also das passte nicht. Also das war, und das hat so mein Gerechtigkeitsempfinden massiv gestört. Da urteilte jemand über die berufliche Qualität meines Vaters und leitete daraus ab, dass ich nicht mit seiner Tochter liiert sein darf.
Was hat denn die Tochter dazu gesagt?
Das war dann heimlich alles. Ja, so,
das war heimlich?
Das war heimlich. Es war die Jugendliebe so mit, keine Ahnung, 14, 15. So. Aber das hat mich geprägt. Also weil ich dachte, okay, so sind die Offiziere. Ja, so das war so, das ist dieses ständische Denken, so sind die. Und es gab andere Beispiele. Meine Mutter ist Verkäuferin und hatte dann ein Kiosk im Freibad. Und das war auf der einen Seite das Freibad, auf der anderen Seite war eben das große Sportstadion und ich weiß, da war dann eine Bundeswehrveranstaltung und dann wollte ich zu meiner Mutter und wollte die mal nach der Schule besuchen und dann da war gerade eine Bundeswehrveranstaltung in diesem Sportstadion und dann ließ mich so ein sehr freundlicher Soldat durch und sagte, ja klar, da vorne, ich 10, 11 oder sowas, ja. Und dann wurde er aber angepfiffen von seinem Vorgesetzten, dass man mich da nicht durchlassen dürfte, weil da wäre eine Bundeswehrveranstaltung. Und mir tat erstens dieser Mensch leid, der nett war zu mir und mich da durchließ. Und das zweite war eben, dass ich das nicht verstanden habe, wie man so sein kann. Und das sind so kleine Elemente, die sich reingeschlichen haben, aber die am Ende mir gesagt haben, nee, ich will hier mal raus. Ich will woanders hin. Ich will gerne nach Hannover. Ich habe damals viel Musik gemacht. Und ich sage jetzt auch mal, auch der Zivildienst in der Bahnhofsmission ist schon sehr hart gewesen. Also manchmal gab es ja so diesen, die harten Jungs gehen zur Bundeswehr und die Softies gehen zum Zivildienst. Aber ich habe dann ein Jahr lang mit Drogenabhängigen und Obdachlosen am Hauptbahnhof in Hannover gearbeitet, habe da Nachtschichten ohne Ende gemacht. Und das hat schon fürs Leben auch geprägt. Also ich habe meinen Dienst fürs Land geleistet, nur nicht eben bei der Bundeswehr.
In der Zeit musste man diesen Schritt noch relativ ausführlich begründen. Haben Sie Pazifismus reingeschrieben oder was war Ihre Begründung?
Also relativ ausführlich nicht. Ich musste jetzt nicht vor, so gab ja davor sogar noch, dass man dann aussagen musste. Aber ich habe das eben damit begründet, dass ich mir nicht vorstellen kann, eine Waffe in die Hand zu nehmen und auf andere zu schießen. Ja.
Das ist aber nicht so geblieben. Sie sind ja dann, haben den Rückweg angetreten, politisch. Ne? Also erstmal vom Militärischen zum Zivildienst, aber dann doch wieder hin zu einer tiefen Akzeptanz und Unterstützung der Bundeswehr. Wie wurde die zweite Wende ausgelöst?
Das war 9/11. Also ich habe damals ein Praktikum bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York, in Manhattan gemacht, war wenige Tage gerade in New York. Und ich weiß noch genau, wie ich ins Büro reinkomme. Es war ja New Yorker Zeit, kurz vor 9. Also ich kam ins Büro rein. Ich hatte gerade den Tag davor das okay bekommen, dass ich meinen Ausweis für die Vereinten Nationen bekomme, also dass ich da rein kann als Praktikant. Und dann rannte die Sekretärin da morgens im Büro auf mich zu und sagte, dein Ausweis ist da, und ich freute mich da sehr drüber. Und dann klingelt ihr Telefon und sie rannte zurück. Und das Nächste, was ich nur bewusst weiß, ist, wie sie rief, you're kidding, also du willst mich veralbern. Und dann rief sie uns zu, da ist gerade ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Und so, dann
waren sie nicht weit von entfernt?
Dann? Nee, vielleicht 2-2,5 Kilometer. Also für New Yorker Verhältnisse sehr nah dran. Und wir mussten dann auch, ich habe dann schnell meine Eltern angerufen, um zu sagen, bei mir ist alles okay. Also der kleine Junge vom Dorf in Manhattan. Und dann gab es aber die Meldung über das zweite Flugzeug. Und dann mussten wir auch wir waren auch in so einem recht großen Gebäude, mussten dann unser Haus auch verlassen, weil es erst sogar die Gerüchte gab, es wären noch mehr Flugzeuge unterwegs, was ja auch stimmte, aber nicht Richtung New York. Und ich weiß noch, wie ich beim Rausgehen zum Leiter der Ebert-Stiftung sagte, dieser Tag, also was ist das jetzt gerade? Und er sagte, dieser Tag verändert die Welt. Und das stimmt ja auch. Und ich habe danach dann sehr viel mich mit dem ganzen Thema der Sicherheitspolitik auseinandergesetzt. Ich habe meine Magisterarbeit darüber geschrieben in Washington später. Habe auch in der Uni dann Schwerpunkte gelegt und habe einfach gemerkt, dass ich damals richtig fand, dass man auch militärisch auf Al-Qaida und die Taliban reagiert hat, und habe mich dann auch selbst angefangen zu hinterfragen und hatte dann viele Begegnungen wiederum mit Generälen und Offizieren, die mit mir auch über Afghanistan, über andere Militäreinsätze diskutiert haben, und habe gemerkt, okay, ich rücke ab von Positionen, die ich damals hatte.
Wenn Sie heute nochmal vor der Entscheidung stünden, Zivildienst oder Wehrdienst, wie würde dann Ihre Antwort sein?
Ich finde das ganz schwierig, weil der Zivildienst hat mich wirklich geprägt. Das war eine sehr wertvolle Zeit, aber das, was ich damals an Argumenten gegen die Bundeswehr hatte, habe ich heute nicht mehr. Also insofern, es könnte sein, dass ich mich heute für die Bundeswehr entscheide. Wahrscheinlich wäre das dann auch der Weg, den ich eher gehen würde, aber ich will jetzt gar nicht despektierlich über die Zivildienstzeit reden, weil die auch wirklich wertvoll für meinen Werdegang und mein Leben war und ich da einfach sehr viel auch für mich als Mensch rausgezogen habe. Aber die Vorbehalte, darum geht's ja, die Vorbehalte, die ich damals durchaus hatte gegen die Bundeswehr, die habe ich heute nicht mehr.
Wenn Sie Kinder hätten, würden Sie sich für diese Kinder wünschen, dass sie einen Dienst für die Gesellschaft leisten? Wo auch immer. Das sind ja verschiedene Bereiche gerade.
Ja, also ich finde schon, dass jeder junge Mensch einmal im Leben mit der Frage konfrontiert sein soll, kannst du dir vorstellen, einen Dienst für dieses Land zu leisten? So, und das geht ja verloren. Also das gibt es ja nicht mehr, diese Entscheidung. So, deswegen ist ja der Weg, den Boris Pistorius jetzt auch einschlägt, dass er sagt, alle kriegen zumindest mal den Fragebogen, den die Jungs ausfüllen müssen und die Frauen ausfüllen können. Das finde ich schon ganz gut, weil es, ich bin gegen einen Zwang, aber ich bin dafür, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt. Und ich kann für mich nur sagen, mir hat es was gegeben, und mein Verhältnis zu diesem Land hat es auch gestärkt. Und deswegen ist das eine sehr wertvolle Zeit. Ich glaube, nur wenn du jemanden zwingst, dann bringt es nichts. Aber man sollte attraktive Angebote machen und dafür sorgen, dass es auch reizvoll ist. Wenn ich das eine Beispiel nennen darf, weil es gerade auch in der politischen Debatte, ja, ich meine, gestern wieder eine Diskussion mit jungen Menschen gehabt, und die bezahlen für einen Führerschein mittlerweile 4.000 Euro. Und das Angebot zu machen, du kommst für 1,5 Jahre zur Bundeswehr und kriegst dann die Unterstützung mit dem Führerschein, wäre ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und ich glaube, so kann man ein System finden ohne Zwang, aber dass man eben dafür sorgt, dass das auch attraktiv ist, einen Dienst fürs Land zu leisten.
Die allermeisten Deutschen haben keinen Krieg mehr erlebt, die heute leben. Müssen sich Eltern darauf einstellen, dass die Kinder, die sie jetzt haben, die sie jetzt großziehen, eines Tages wieder in einen Krieg ziehen müssen?
Das würde ich so nicht sagen, dass sich darauf einstellen müssen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das als Frage auf jemanden zukommt, der heute bei der Bundeswehr seinen Dienst beginnt, das hat sich ja massiv verwandelt. Und jetzt auch mein Vater hat am Schreibtisch gesessen. Und das sage ich gar nicht despektierlich. Das war die Zeit des Kalten Krieges, da musste man gut vorbereitet sein, wenn was passiert. Die Manöver haben stattgefunden, die Planungen waren da, also man hätte reagieren können, aber danach kam eben die Phase, wo die Bundeswehr massiv durch Auslandseinsätze geprägt war. Heute ist es normal, also jetzt gerade nicht, weil es nicht viele Auslandseinsätze gibt, aber es war eine Zeit lang völlig normal, dass du als Soldat sagst, du warst schon zweimal im Ausland, dreimal im Ausland, Kosovo, Mali, Afghanistan, so das gehörte mit dazu. Und wir wissen nicht, wie die Zukunft ist, aber sagen die Wahrscheinlichkeit, dass Auslandseinsätze dazukommen, ist zumindest gewachsen. Und gedanklich müssen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Und wir haben in Munster auch das Panzermuseum, also wirklich ein wichtiger Ort, auch in Munster selbst, in einem Museum, das aber gleichzeitig eine Lehrsammlung ist. Und da ist ein großer Spruch an der Seite, den ich jetzt nicht original wiedergeben kann, aber der sinngemäß lautet, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und das ist schon etwas, was dann auch in die Köpfe der Leute rein muss. Wenn wir stark sind, dann verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir Krieg führen müssen.
Die russische Bedrohung ist real. Sind Sie selber bereit oder vorbereitet, unser Land oder das Bündnis mit der Waffe zu verteidigen? Würden Sie das tun?
Also ich bin es schon mal gefragt worden, habe gesagt, wenn es darum geht, hier zu verteidigen, dann glaube ich, würde ich diese Entscheidung so treffen. Ich will das aber gar nicht martialisch sagen. Also darum geht es. Aber unser Land ist großartig, die Werte, die wir haben. Ja, bei all den politischen Debatten, die da sind, bei all dem, was an Herausforderungen da ist. Es gibt gerade auch schlechte Laune in diesem Land und so. Aber ich habe noch kein Land auf dieser Welt kennengelernt, in dem ich lieber leben und wirken möchte als in Deutschland. Und ich finde wirklich, wir haben hier so viel Bewahrenswertes. Und wenn dieses Land und meine Familie und das unter Druck geraten würde, dann natürlich wäre ich dann dabei, das alles zu verteidigen. Aber ich sage Ihnen auch, ich würde alles dafür tun. Und das ist ja meine Aufgabe als Politiker, dass es gar nicht erst so weit kommt.
Machen Sie mehr Übungen oder andere Vorbereitungen?
Ich habe das mal einmal gemacht. Es gibt so eine Möglichkeit, das heißt ziviles Führungskräftetraining. Das kann man auch in Munster, man kann man beim Heer, bei der Luftwaffe, bei der Marine, das habe ich mitgemacht. Aber ich würde daraus jetzt nicht die Konsequenz ziehen, dass ich gerade eine Bereicherung wäre, wenn es zum Ernstfall kommt. Also so viel Know-how war da nicht dabei, aber das... Aber klar, die Verbindung und das Denken ist ja auch da. Und das sind ja auch durchaus Debatten, die gerade stattfinden. Also wenn ich Podiumsdiskussionen gerade habe oder wenn ich an Schulen bin oder wenn ich meine Klingbeil im Gesprächformate habe, mit großer Regelmäßigkeit gibt es Menschen, die dort aufstehen und sagen, müssen wir in den Krieg? Oder es gibt Eltern, die sagen, müssen unsere Kinder in den Krieg? So, also das gibt es ganz viel. Und diese Gedanken machen sich die Menschen in Deutschland.
Lassen Sie uns doch nochmal auf das Jahr 2011 gucken. Wir sind jetzt im Bundestag. Es muss entschieden werden, gehen die Soldaten nach Afghanistan, die Sie zum Teil ja persönlich kennen. Wie ist Ihre Entscheidung ausgefallen?
Vielleicht einmal noch ganz kurz davor, weil es für mich echt ein langer Weg war. Und ich bin damals zum Beispiel zu meinem Superintendenten gefahren von der evangelischen Kirche und habe den um ein Gespräch gebeten, weil ich einfach mit jemandem darüber reden musste. Und ich wusste, er ist militärkritisch. Ich hatte meine Argumente dafür, warum ich mit Ja stimmen will. Also ich hatte meine Argumente. Und der härteste Gegner in der politischen Debatte, den ich ihm ausmachen konnte, war dieser Superintendent, mit dem ich schon häufig auch über Militäreinsätze diskutiert habe. Und ich habe ihn um ein Gespräch gebeten. Wir haben diskutiert und ich habe dann für mich gemerkt, nein, ich bin standfest mit meinen Argumenten und kann am Ende mit Ja stimmen. Aber es waren viele schlaflose Nächte und es war zum Beispiel auch so, als der Verabschiedungsappell war, ich glaube Anfang Juni, wo ich auch sehr darauf gedrungen habe, dass das in Munster mitten im Stadtzentrum, nicht in der Kaserne, sondern vor der Bevölkerung stattfindet. Ich weiß noch, der damalige niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann war da und das war eine Sitzungswoche und ich bin darüber gefahren. Ich habe den Bundestag geschwänzt. Ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass ich einen Sitzungstag des Bundestages geschwänzt habe, aber es war mein riesiges Bedürfnis, da zu sein, als die Verabschiedung stattgefunden hat. Ich weiß noch, damals in der Bild-Zeitung war ich dann auch Gewinner des Tages, weil ich mich für die Soldaten entschieden habe und nicht für die Abstimmung im Bundestag. Aber ich habe am Ende nach Abwägung und nach zig schlaflosen Nächten und vielen Gesprächen, aber das Wichtigste war eben das mit dem Superintendenten, mich dann entschieden, für Ja zu stimmen. Und ich bin auch selbst nach Afghanistan gefahren und habe die Soldatinnen und Soldaten besucht und ich bin...
Im Vorfeld dieser Entscheidung dann nochmal?
Nee, danach. Also danach. Als sie da waren, bin als ich da gefahren. Okay. Also sonst bin ich eh regelmäßig in der Kaserne und das war die Panzerlehrbrigade 9 damals, die da war aus Munster, aber die habe ich auch in Afghanistan besucht und ich bin sehr froh gewesen, dass keinem etwas passiert ist. Also kein Soldat ist gefallen. Natürlich gibt's posttraumatische Belastungsstörungen, das ist alles. Und da habe ich mich aber auch sehr stark immer für eingesetzt, dass es dann auch eine Stärkung der Soldatinnen und Soldaten gibt, was die Nachbetreuung dieser
Einsätze angeht. Aber warum eigentlich das Ja? Was war der stärkste Grund für das Ja? Und was hat auch dem Superintendenten dann standgehalten?
Es ging um die internationale Verantwortung, die wir haben. Es ging um den ganzen Kontext, dass es richtig ist, dass wir in Afghanistan helfen, dass dieses Land stabilisiert wird, dass diesem Land demokratische Prozesse, Rechtsstaat, also das kann man im Nachhinein noch alles kritisch diskutieren. Ja, mit der Aufarbeitung jetzt im Ausschuss hat das ja auch stattgefunden und da war man an manchen Stellen noch zu naiv, will ich ganz klar sagen. Aber das war damals meine Überzeugung, dass es Argumente gibt, diesen Einsatz nicht abzubrechen. Und es war ja auch eine Zeit, wo die SPD in der Opposition angekommen war. Also das spielt ja auch mit, das will ich hier kurz erwähnen, es spielt auch mit rein, weil es damals durchaus viele Stimmen gab in der SPD, auch in der Fraktion, die gesagt haben, wir sind jetzt nicht mehr Regierung, wir können jetzt dagegen stimmen. Ja, und das war mir zu einfach. Also du machst in diesen internationalen Fragen, darfst du keine Regierung-Oppositionslogik entwickeln. Und das war damals mein erster Redebeitrag in der Fraktion, als ich mich dafür ausgesprochen habe, dass wir dieses Mandat verlängern. Und ich weiß, dass ich direkt danach einen Anruf bekam von Frank-Walter Steinmeier, der Fraktionsvorsitzender war. Also der Frank-Walter Steinmeier. Ich guckte mit sehr viel Ehrfurcht, auch heute gucke ich noch mit sehr viel Ehrfurcht auf ihn, aber damals war das richtig groß. Und er sagte, danke, dass du da heute geredet hast. Und am Freitag ist die Debatte, da ging es nur um das Mandat davor, ja, ist die Debatte und ich möchte, dass du gerne neben mir redest und für dieses Mandat auch sprichst. Also das Mandat ist ja jedes Jahr verlängert worden, das war dann quasi die Mandatsverlängerung davor. Aber auch das hatte mich natürlich geprägt am Ende, dass ich selbst mit zu denen gehört habe, die gesagt haben, nee, wir halten hier Kurs und wir können jetzt nicht einfach so ein Mandat aufgeben. Und das war dann die persönliche Note eben, dass ich gesagt habe, ich kann nicht aus einer Situation, wo es wirklich um Leute geht aus meinem Ort, sagen, jetzt mache ich mir den schlanken Fuß und wenn es irgendwo aus Bayern ein Standort wäre, dann wird es mir einfacher fallen. Also das so bequem wollte ich es mir nicht machen. Und zu sagen, nur es ist mein Job als Politiker, eine Entscheidung zu treffen, die Konsequenzen haben kann, die mich auch, ich habe immer Angst davor gehabt, es passiert was und ich treffe diese Familie im Eiscafé, im Supermarkt, ich treffe sie beim Sport oder sonst wo, da hatte ich wirklich immer Angst vor, ja, aber ich wusste am Ende, es ist vielleicht auch die Verantwortung, die ich zu tragen habe als Politiker, weil das Mandat und der Einsatz richtig sind.
Gab es ein Argument des Superintendenten, dass sie fast nochmal umschwenken ließ?
Nee, ehrlicherweise nicht.
Was war das stärkste Argument?
Naja, es ist schon die Frage, ob dieses Mandat was bringt. Mhm. Ob dieses Mandat was bringt. Und da muss man ja im Nachhinein sagen, wenn man rückblickt auf die zig Jahre, die wir in Afghanistan sind, ist zumindest erlaubt die Frage, ob man nicht mit diesem, was auch sehr stark durch die amerikanische Debatte geprägt war, also wir gehen dahin und wir bringen den Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und so, also ich glaube, hat da müssen wir Lessons learned. Ja, es ging darum, das war ja der Anfang mit Al-Qaida und den Taliban, zwei Gruppen von der Macht zu entfernen oder zu entmachten, die wirklich für brutale Terroranschläge und Unterdrückung der eigenen Bevölkerung stehen. So, und das war richtig, aber sozusagen dann auf dieses Nation Building zu gehen und zu sagen, jetzt kommen wir dahin und dann wird das hier eine deutsche oder eine amerikanische Demokratie, das war too much. Mhm.
59 Bundeswehrsoldaten sind gestorben im Afghanistan-Einsatz über die ganze Zeit. Jetzt sind die Taliban wieder da und der Steinzeit-Islam, die Unterdrückung der Frauen ist in einer mindestens so schlimmen Form wieder in Afghanistan vorhanden, wie es vorher war. Sind diese 59 Soldaten umsonst gestorben?
Nee, umsonst definitiv nicht, weil ja auch vieles in dem Land verändert wurde, vieles erreicht wurde. Dort ist eine ganz starke Generation auch an Frauen jetzt mittlerweile im Land, die auch politisch Verantwortung übernehmen und die dort auch eine starke Position haben. Das hätte es ohne den Einsatz von uns auch nicht gegeben. Und es gibt viele andere Prozesse, die in Afghanistan vorangebracht wurden. Aber es ist schon ein hoher Preis, den man als Gesellschaft bezahlt dafür, dass man eben nicht sagt, uns ist egal, was in der Welt passiert.
Aber Sie persönlich sind mit der Entscheidung von damals heute im Reinen?
Ich weiß, dass es ein hoher Preis ist, den man bezahlt und dass man eine hohe Verantwortung trägt. Aber am Ende stehst du ganz alleine vor dieser Urne, in der du die, sind ja diese Stimmkarten, einwirfst und du hast die Enthaltung. Ich finde, man sollte sich nicht enthalten bei einer solch fundamentalen Frage. Und das heißt, du stimmst mit Ja oder Nein. Und ich habe keine andere Möglichkeit, Ja oder Nein. Und da habe ich eine Entscheidung für mich getroffen und zu dieser Entscheidung stehe ich auch. Und mit dieser Entscheidung bin ich im Reinen. Und trotzdem finde ich es richtig, dass in einer Parlamentsarmee und in einer Situation, wo nicht der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin oder der Verteidigungsminister entscheidet, sondern das Parlament, dass wir uns das maximal schwer machen, diese Entscheidung zu treffen.
Gab es weitere Menschen, mit denen Sie gesprochen haben? Sie haben den Superintendenten erwähnt. Haben Sie auch Ihren Vater gefragt?
Nee, den habe ich damals, also mit dem rede ich generell viel, aber über diese Entscheidung jetzt nicht. Aber natürlich waren es auch Debatten im engsten Freundeskreis, auch im Team, mit meinen engsten Mitarbeitern. Und aber der Superintendent war schon die wichtigste Gesprächsebene. Und ich weiß noch, dass er mich dann noch einlud, mal eine Predigt zu halten in der Kirche zum Thema Krieg und Frieden und mein Verhältnis auf Krieg.
Das haben Sie gemacht?
Das entwuchs aus diesem...
Das haben Sie gemacht?
Das habe ich gemacht, ja.
Was haben Sie gepredigt?
Nein, also eine Ansprache, keine Predigt, aber also sagen, im Gottesdienst eine Rede zu halten und habe für mich auch nochmal begründet, warum ich Entscheidungen so getroffen habe, wie ich sie treffe und warum ich glaube, dass wir auch eine Verantwortung haben für Dinge, die in der Welt passieren.
Dann hat der Ihre Entscheidung mit großem Respekt zumindest entgegengenommen. Hat er im Nachhinein nochmal etwas dazu gesagt? Hat er gesagt, gut, dass du...
Also wir sind bis heute im Austausch. Der ist jetzt nicht mehr bei mir im Landkreis, sondern ist jetzt in Hannover in anderer Funktion. Aber wir sind bis heute im Austausch und er hat meine Entscheidung auch total akzeptiert. Er hat gesehen, da sitzt ein Politiker, der sich Gedanken macht. Und ich weiß, dass er mir damals auch sagte, ich kann jetzt, wir haben uns damals noch gesiezt, mittlerweile duzen wir uns, aber du musst die Entscheidung treffen. Ich kann dir nur helfen, eine Entscheidung zu finden, aber ich werde sie nie verurteilen, weil ich sehe, dass du dir Gedanken machst. Und auch das hat mir geholfen natürlich. Aber am Ende war klar, es ist meine Entscheidung.
Sie haben sozusagen mit einem Vertreter Gottes gesprochen. Haben Sie auch selber das Gespräch mit Gott gesucht?
Nein. Also ich würde mich schon als gläubig bezeichnen, aber in dem Fall wusste ich, dass da hilft mir keiner. Die Entscheidung muss ich alleine treffen.
Wenn Soldaten in einem Einsatz sterben, ist das ein anderer Tod als ein ziviler Tod?
Also jeder Tod ist grausam und gerade wenn es ein Tod ist, der von anderen herbeigeführt wird, dann ist es brutal. Aber wenn jemand, das ist der Job der Soldatinnen und Soldaten, zum Beispiel auch in Auslandseinsätze zu gehen. Und die sind da aber nicht, weil sie da Bock drauf haben, sondern die sind da, weil sie vom Staat dahin geschickt werden, um die Interessen dieses Landes zu vertreten und dort zu helfen oder Mandate zu erfüllen. Und natürlich sind die im Dienst für dieses Land unterwegs. Natürlich ist auch der Tod eines Polizisten, der im Einsatz ist, oder eines Feuerwehrmanns oder eines Rettungssanitäters, der im Einsatz ist, ist das auch, hat das eine ähnliche Tragweite. Aber das sind Menschen, die sind im Auftrag dieses Landes unterwegs, mit dem Mandat auch dieses Landes. Und deswegen glaube ich schon, dass das etwas ist, was uns als Gesellschaft auch beschäftigen sollte, dass wir die richtige Form der Trauer finden, dass wir die richtige Form der Ansprache finden. Es war damals sehr bewegend, als beim Karfreitagsgefecht Herr zu Gutenberg die Rede gehalten hat.
Der damals Verteidigungsminister war.
Genau, der damals Verteidigungsminister war. Ich glaube, bei dem Markus Mattes, also dem Ex-Freund meiner Schwester, war es schon Thomas de Maizière, der in Hannover geredet hat, auch. Das hatte für mich nochmal einen ganz anderen Bezug natürlich, dass es jemand war, den ich kannte. So, aber das waren sehr würdige Veranstaltungen. und sehr würdige Trauer feiern. Und das fand ich auch sehr angemessen, dass die Bundesrepublik Deutschland eben diesen Rahmen auch schafft, um den gefallenen Soldaten zu gedenken. Und auch als ich, also in Afghanistan sind ja auch die Erinnerungs, da gab es diese Wand mit den ganzen Bildern der gefallenen Soldaten. Auch das fand ich sehr wichtig, dass es diese Orte des Trauerns gibt.
Können Sie mit dem Begriff Heldentod irgendetwas anfangen?
Ja, das ist mir zu groß. Also das ist mir zu martialisch. Also ich sage Ihnen, für mich ist zum Beispiel derjenige ein Held, der in Aschaffenburg jetzt gerade den Täter weggezogen hat und dafür gesorgt hat, dass wahrscheinlich nicht noch mehr Kinder gestorben sind. Das ist für mich ein Held. Die Soldatin, also vor allem, es sind, glaube ich, nur Männer, ne? Die 59, die gefallen sind. Also natürlich verdienen die ein besonderes Gedenken und da mag es auch welche geben, die in einer ganz besonderen Situation gefallen sind und vielleicht auch anderen damit das Leben gerettet haben. Aber ich dieser Heldenbegriff ist mir dann zu groß.
Werden Soldaten, die für unser Land ihr Leben lassen, genug gewürdigt?
Also ich finde generell, das war damals auch immer mein Thema als junges Mitglied im Verteidigungsausschuss, dass wir generell die Bundeswehr zu wenig würdigen. Also ich weiß noch, dass ich mit Thomas Hitschler, der heute Staatssekretär im Verteidigungsministerium ist, dass wir irgendwann Frau Merkel mal einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, es müsste doch auch in ihrem Interesse sein, dass wir zum Beispiel über Bundeswehrmandate wirklich zur Kernzeit, also wirklich vormittags im Bundestag entscheiden und darüber diskutieren. Und ich hätte mir damals auch gewünscht, dass Frau Merkel häufiger bei der Bundeswehr zu Besuch ist und die Truppe sieht. So, das sind Sachen, die ich damals auch kritisiert habe. Das hat sich jetzt alles ein bisschen gewandelt durch den Krieg, den Russland in der Ukraine begonnen hat, dass man ganz anders auf die Bundeswehr blickt. Das berichten mir auch Soldatinnen und Soldaten, dass es etwas anderes ist. Aber ich finde, dass wir generell der Bundeswehr mehr Aufmerksamkeit schenken sollten und dass wir das Gedenken an die gefallenen Soldaten auch hochhalten müssen. Ja.
Es gibt einen Veteranentag seit dem letzten Jahr. Der 15. Juni soll es immer sein. Wie haben Sie den ersten Veteranentag begangen?
Indem wir auch dazu Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und daran gedacht haben. Ich habe mich aber vor allem sehr stark dafür eingesetzt, dass es diesen Veteranentag gibt. Also ich war lange Zeit auch in der Veteranenstiftung des Bundeswehrverbandes aktiv. Und da ging es dann sehr viel auch drum, wie mit Veteranen umgegangen wird in dieser Gesellschaft. Und es ging aber vor allem, da habe ich vorhin schon kurz was zu gesagt, wie wir nicht mit gefallenen Soldaten, sondern mit Soldaten umgehen, die mit großer traumatischer Belastung aus Auslandseinsätzen zurückkommen. Das ist ja etwas, was, ich weiß noch, als ich anfing im Verteidigungsausschuss, da gab es das nicht. Also es gab keine Betreuung für diese, das war jetzt wirklich zugespitzt, aber wenn du dann irgendwie psychische Probleme hattest nach so einem Einsatz, dann warst du ein Weichei. Und das haben sich Leute auch nicht getraut, das zu formulieren. Und wir haben dann ja angefangen, auch die Gesetze zu ändern. Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz. Wir haben uns in der Stiftung zum Beispiel dafür eingesetzt, dass Soldaten, die besonders schwer getroffen waren, Traumatherapien bekommen haben. Da gibt es dann so ganz tolle Therapien mit Hunden oder auch mit Delfinen zum Beispiel. Ja, das kann man viel aus den USA lernen, wie man mit Soldaten, die ganz schwierige Situationen haben, umgeht. Und ich weiß, als ich selbst mal mit einem Soldaten redete, der mir eine Situation beschrieb, wie ich glaube, es war in Kabul oder Masar-e-Sharif, wie die Taliban dann einen verletzten kleinen Jungen ablegten vor dem Kasernentor. Also der war schwer verletzt und die wussten nicht, ob sie ihm jetzt helfen sollen oder nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Bombengürtel umgeschnallt hat, einfach riesig war.
Wie haben Sie sich entschieden?
Ich glaube, sie haben ihm geholfen, aber der Soldat erzählte mir, dass jedes Mal, wenn seine Kinder im Garten sich friedlich streiten, er sofort diese Bilder von dem kleinen Jungen hat und dann auf seine Kinder anbrüllt und seine Kinder anschreit und auch große Sorge hatte, dass er gewalttätig gegenüber seinen Kindern wird aus dieser, so, und denen muss man helfen, die dürfen wir nicht alleine lassen. Und das hat mich damals sehr angetrieben, dass wir uns um die Soldaten kümmern. Da sind wir viel besser geworden, aber wir sind immer noch nicht gut. Und der Veteranentag ist ein Symbol, das ist wichtig. Aber vor allem müssen wir alles dafür tun, dass Soldatinnen und Soldaten, und manchmal tritt das hier erst Jahre später auf, also diese posttraumatischen Belastungsstörungen brechen erst Jahre später aus. Und da müssen wir uns als Staat drum kümmern und da sind wir auch verdammt nochmal in der Pflicht, dass wir sagen, die haben für unser Land gedient, wir haben die dahin geschickt und denen muss es dann auch, mit dem müssen wir vernünftig umgehen. So.
Wir leben in aufwühlender Zeit. Sehen Sie weitere Entscheidungen auf sich zukommen, die besonders schwer werden?
Naja, also ich glaube, ich habe täglich schwierige Entscheidungen zu treffen, aber Aber das war schon für mich eine besondere Tragweite und das, da entwickelt man auch keine Routine. Also das, da entwickelt man keine Routine und wir wissen nicht, wie zum Beispiel die internationale Lage sich entwickelt. Ja, jetzt sitzen wir an einem Tag zusammen, wo Donald Trump gerade vorgeschlagen hat, Gazastreifen so als, wie hat das genannt, Riviera zu entwickeln, ja, so
Riviera des Nahen Ostens.
Also das, und jetzt kann man irgendwie so ansatzweise drüber nachdenken, was das alles bedeuten kann. Wir wissen nicht, was in der Ukraine passiert. So, das sind alles schwierige Entscheidungen, die auf uns zukommen. Also die nächsten Jahre werden keine einfachen in der Politik und insofern glaube ich sehr wohl, dass ich als Politiker auch vor schwierigen Entscheidungen stehen kann, ja.
Schwere Entscheidungen wird es ja vielleicht auch in Ihrer eigenen Partei, in der SPD, geben. Wer führt denn die SPD in die Zukunft? Lars Klingbeil? Boris Pistorius?
Ich bin fest davon überzeugt, dass die SPD immer dann gut fährt, wenn es ein Team ist, das die Partei auch führt. Und gerade sind wir ein Team mit Bundeskanzler Olaf Scholz, mit dem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, Saskia Esken und mir und auch Matthias Mirsch, dem Generalsekretär. Und damit gehen wir jetzt in die entscheidende Phase dieser Wahl. Und gerade ich habe in den letzten Jahren immer für Geschlossenheit geworben, gesorgt und den Weg will ich auch weitergehen.
Können Sie sich erklären, warum seit 2 Jahren ein Mann, der beliebteste Politiker Deutschlands ist, der ausgerechnet der Verteidigungsminister ist?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich kenne Boris Pistorius ja aus Niedersachsen schon als Innenminister. Da war der schon wahnsinnig beliebt. Also meine Schwester, mein Vater habe ich jetzt erzählt, ist Berufssoldat, meine Schwester ist Polizistin. Also
die waren Fans.
Ich bin das ist der einzige Abweichler in der Familie und in der Sozialdemokratie gelandet. Aber meine Schwester war auch schon mal begeistert von dem, was Pistorius als Innenminister gemacht hat. Und ich glaube gerade das, was er tut, der Truppe eine Aufmerksamkeit zu geben, eine Wertschätzung zu geben, aber auch politische Reformen anzustoßen, die über Jahre liegen geblieben sind und die nicht angegangen wurden. Das ist gerade das, was dazu führt, dass er einen großen Respekt in der Truppe hat.
Und aber in der Bevölkerung?
In der Bevölkerung auch, weil das Thema ist wichtig, muss man ja sagen. Das Thema ist viel wichtiger geworden und Pistorius schafft es, diese Sachen gut rüberzubringen und zu erklären. Und ist auch sonst ein sehr korrekter Typ und ich glaube, das mögen die Leute dann auch.
Wie schwer war die Entscheidung, Olaf Scholz nochmal als Kanzlerkandidaten antreten zu lassen?
Die war nicht schwer, weil ich überzeugt davon bin, dass er der Richtige ist, weil ich auch sehr klar bin darin, dass er gerade in Zeiten, und das ist die Verbindung zu dem eigentlichen Thema, dass er in Zeiten, wo so viel international passiert und wo man eine Besonnenheit, eine Nervenstärke, eine Klarheit auch braucht bei dem, was international sich entwickelt, dass er derjenige ist, der die besten Erfahrungen hat, also Friedrich Merz hat, einmal mal zu sagen, gar keine Regierungserfahrung, weder als Bürgermeister noch als Landrat noch als Landesminister noch als Bundesminister. Und wir sehen ja an ganz vielen Stellen noch, wie Friedrich Merz Entscheidungen wieder zurückholt, die er getroffen hat. Und so kannst du keine internationale Politik machen. Erst recht nicht, wenn 2 Stunden von Deutschland weg, also 2 Flugstunden von uns weg, dieser brutale Krieg tobt. Da braucht man jemanden, der Sachen durchdenkt.
Es hat einige Aufregung gegeben nach Berichten. Sie hätten versucht, Olaf Scholz abzubringen von einer weiteren Kandidatur. Alles Quatsch?
Ja, also das habe ich ja mich auch geäußert zu. Das habe das alles gelesen, aber ich weiß, ich war bei den Gesprächen dabei und kann Ihnen sagen, das sind Gespräche, die haben vernünftig stattgefunden. Aber die Erzählung eines Machtkampfes oder ich hätte da versucht, ihn abzubringen, das ist wirklich Quatsch.
Was haben Sie Scholz geraten in diesen Gesprächen?
Ich musste ihm nichts raten, sondern es ging um die Frage, wie gehen wir jetzt in den Wahlkampf, was sind die Themenschwerpunkte, wann treffen wir Entscheidungen? Und wissen Sie, ich bin jetzt seit über 7 Jahren eng an der Seite des Bundeskanzlers, war sein Wahlkampfmanager. Wir haben viele Sachen wirklich auch gut geschafft und ich schätze das sehr, dass ich mit dem Kanzler jederzeit offene, vertrauensvolle Gespräche habe und die Gespräche bleiben auch unter uns.
Dann sind wir mal gespannt, wie die Entscheidungen in der SPD fallen. Herr Klingbeil, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. Meine schwerste Entscheidung @funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Podcast von Funke.